Ja, schönen guten Abend. Hier ist wieder Damiano Stefan Nöten. Ich spreche heute Abend nochmal zu dem Thema Obst- und Gemüsefasten. Der zweite Call zu diesem Thema. Vergangenen Dienstag habe ich in das Obst- und Gemüsefasten eingeführt, beschrieben, worum es geht, was die Hintergründe sind und den Prozess beschrieben. Ich weiß, dass sich eine ganze Reihe Leute jetzt auf diesen Prozess eingelassen haben, angefangen haben, mit Obst und Gemüse zu fasten. Und haben mich auch ein paar Fragen erreicht für heute Abend. Ich habe nicht sehr viele Rückmeldungen bekommen. Es ist auch niemand im Moment live in diesem Call, also in dieser Konferenz eingewählt. Aber ich habe mich entschieden, den Call jetzt doch zu machen, weil ich doch sehe, dass eine ganze Reihe Leute die Mitschnitte sich anhören auf meinem Blog, auf meiner Internetseite www.initmoment.blogspot.com. Da auf der Seite Gesundheitsprojekt 2012. Also deshalb will ich gerne die Fragen, die mir per E-Mail mitgeteilt wurden, beantworten und habe mich entschieden, heute noch etwas zu dem Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu sprechen, weil das kommt immer mal wieder vor in Rückmeldungen und in Fragen und ich nutze einfach die Gelegenheit heute Abend, da ein paar Informationen zu geben. Also zunächst mal mich erreichte die Frage, also jemand würde gerne was wissen über das Thema Gewürze, also ob es irgendwelche Empfehlungen gibt, welche Gewürze man beim Obst- und Gemüsefasten zu sich nehmen kann. Also wie ist es mit Kräutersalz, Pfeffer, vielen anderen Gewürzen wie Chili, Kardamom, Koriander und so weiter. Grundsätzlich kann man sagen, alles ist in Anführungsstrichelchen erlaubt. Also alles, was du verträgst, was ihr gerne esst. Könnt ihr natürlich auch zu euch nehmen. Das Thema, und da werden wir gleich drüber sprechen, oder werde ich gleich drüber sprechen, Unverträglichkeiten. Es kann natürlich sein, dass du weißt, dass du auf ein bestimmtes Gewürz mit irgendwelchen körperlichen Symptomen reagierst. Dann wirst du das natürlich nicht essen. Aber ich glaube, das ist eh klar. Du isst nichts, von dem du weißt, dass du es nicht verträgst. Ja. Es kann sein, dass beim Obst- und Gemüsefasten und vor allem, wenn man die Zeit ein bisschen verlängert, dass der Körper sensibler und empfindsamer wird für manche Dinge. Und auf jeden Fall wird der Geschmack sensibler. Du kriegst einfach mehr mit. Und es kann sein, dass du in dieser Zeit manche Unverträglichkeiten deutlicher wahrnimmst. Also Sachen, die du sonst gegessen hast, ohne Bedenken, merkst du plötzlich, wenn du sie jetzt isst, oh, das tut mir nicht wirklich gut, wenn ich dieses oder jenes esse. Und das kann natürlich bei Gewürzen durchaus der Fall sein. Da ist einfach das Prinzip, das Grundprinzip wieder, Ernährung ist nicht standardisierbar. Also Ernährung ist wie ein Fingerabdruck. Und es geht einfach darum, in diesem Prozess immer mehr wieder diese alten Instinkte wieder zu erlangen, die uns sagen, was wir denn vertragen und was wir nicht vertragen oder was wir brauchen oder was wir nicht brauchen. Und ja, das ist immer wieder meine Anregung. Spür nach, sei achtsam mit dem, was du zu dir nimmst. Und dann wird dir dein Körper die Antwort letztlich schon geben. Jemand anderes sprach mich nochmal an auf meine Aussage beim letzten Mal, dass Säfte nicht so zu empfehlen wären. Er sagte, wieder hochgekommen ist diese Frage bei mir, als ich eine saftige Orange gegessen habe und fragte mich, ist das jetzt Saft mit Fruchtfleisch? Also da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen unklar ausgedrückt. Ich sage es nochmal. Saft soll nicht getrunken werden im Sinne von Flüssigkeitszufuhr. Also wenn es darum geht, also Flüssigkeit zu sich zu nehmen, dann empfehle ich Wasser oder allerhöchstens Tee. Ja, also aber der Körper, vor allem das Gehirn, braucht Wasser. Das ist einfach notwendig. Wenn du Saft trinkst, Obst oder Gemüsesaft, nimm das einfach als ja, als Obst und als Gemüse. Das, also deine Nahrung. Ja. Ich habe mal von einer von einem Hinweis gehört, dass jemand sagte, Flüssiges sollte so gekaut werden, als würdest du es essen. Also wenn du den Saft oder also Gemüsesaft, Obstsaft nimmst, dann trink ihn nicht wie Wasser, sondern kau ihn, kau jeden Schluck durch. Natürlich, aber ich denke, das ist klar, Säfte, die man so im Supermarkt kaufen kann, die aus Nektar, also wo Nektar draufsteht, ja, das ist ja meistens also eine Zuckermischung mit ein bisschen Obstgeschmack oder Gemüsegeschmack. Über die Säfte reden wir nicht, also ich spreche hier über Direktpressungen, also entweder Säfte, die du selber gepresst hast, oder hochwertige Säfte, die du also im Geschäft auch kaufen kannst, aus Direktpressung. Dann gab es eine andere Frage noch. Und zwar sagte jemand, nach 2 Tagen nur Durchfall und extremen Blähungen mit Kopfschmerzen habe ich mein Essen jetzt wieder meinem Essen Reis beigemischt. Und er fragt, ich hätte gerne gewusst, was Reis in meinem Körper macht, also speziell auf diese Entschlackung bezogen. Also Reis ist ein saures Nahrungsmittel, also das heißt Reis, wenn du Reis isst, wird es sauer verstoffwechselt. Um nochmal zu erinnern, beim Obst- und Gemüsefasten geht es ja darum, dass wir dem Körper möglichst wenig Eiweiße zuführen, möglichst wenig Fette zuführen, sodass der Körper beginnt, Eiweiße, also Proteine, die eingelagert sind, abzubauen. Denn da geht er als erstes ran. Also er baut all das ab, was sich von mir aus in den Arterien, in den Blutgefäßen eingelagert hat oder was im Fettgewebe oder im Bindegewebe, Synovialgewebe eingelagert ist. Die Eiweiße, die baut er ab, die führt er über die Leber, den Gallengang, über die Gallenflüssigkeit in den Zwölffingerdarm, also in den Darm. Und dort brauchen wir dann die Zellulose, an die sich dann diese Eiweiße binden, also hydrophob sagt man, binden, wasserabweisend, sodass sie dann mit dem Stuhl ausgeleitet werden können. Ja? Also wenn wir jetzt Reis essen, dann geben wir dem Körper wieder Protein, was er braucht. Dann wird also einfach diese Entgiftungsfunktion oder diese Entgiftung, die wir anregen wollen durch das Obst- und Gemüsefasten, ein Stück weit runtergefahren. Aber das ist durchaus eine Möglichkeit, also das so zu kombinieren, dass ich immer eine kleine Portion Reis dazu esse, wenn es mir besser damit geht, warum nicht? Also wir sind da ja Gott sei Dank also frei, uns das so zu gestalten, wie wir das wollen. Es gibt da ja überhaupt keinen Zwang oder keine moralische Verpflichtung zu irgendwas oder überhaupt eine Verpflichtung, sondern so, wie es dir gut tut. Aber wenn du möchtest, wenn du den Nutzen des Obst- und Gemüsefastens wirklich auskosten möchtest, dann könnte es auch darum gehen, diese Unannehmlichkeiten der ersten Tage durchzustehen. Also sprich Kopfschmerzen, Blähungen und so weiter. Der Körper muss sich umstellen. Manche Körper reagieren sehr heftig auf diese Umstellung, also Blähungen zum Beispiel. Also ich hatte beim letzten Mal ja schon gesagt, was eine gute Möglichkeit ist, den Entgiftungsprozess zu unterstützen, sind Einläufe zu machen, also sich Wasser in den Darm laufen zu lassen mit einem Irrigator, den man in der Apotheke oder in so einem Sanitätshaus kaufen kann. Also 1 Liter, wenn es geht, 2 Liter ist auch, ist noch besser, geht auch, ist auch besser. Also je mehr, desto besser, sage ich mal. Aber auch wer sich nur einen halben Liter Wasser in den Darm laufen lassen kann und dann so ein bisschen hin und her rollt, das unterstützt die Entgiftung. Ja, man kann das auch mit Kaffee machen, also aufgebrühtem Kaffee natürlich abgekühlt, klar. Bio-Kaffee, gute Qualität, ein Teelöffel auf 1 Liter Wasser, eine Zeit lang ziehen lassen, abseihen und dann damit den Einlauf machen, das unterstützt. Wenn es natürlich heftig kommt, ist es sinnvoll, das zu modifizieren, zum Beispiel mit Reis, ist eine ganz gute Idee dann auch, das so zu machen. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, und da kann es manchmal vielleicht auch gut sein, mich einfach mal anzurufen, manche Leute vertragen das Rohe nicht beim Obst- und Gemüsefasten. Also dann kann es sein, dass es sinnvoll ist, mal damit zu experimentieren, wie ist es, wenn ich kein rohes Obst esse. Also man kann aus Äpfeln ja wunderbar auch Apfelmus kochen, das kann man sich vorbereiten, das kann man morgens für den ganzen Tag kochen und ein paar Äpfel verkochen und dann Apfelmus essen, natürlich ungezuckert. Das ist eine Möglichkeit, das kann man ausprobieren. Ansonsten, also das kann man auch mit jedem Obst machen, kann sich auch Birnenmus kochen, wenn einem das schmeckt. Ja, ist natürlich auch eine Frage des Gaumens, was schmeckt da. Ratsam ist, wenn jemand mit Blähungen reagiert, sehr bald am Nachmittag überhaupt aufzuhören, rohes zu essen. Also da auch keinen Salat mehr, keine Rohkost mehr, sondern nur gekochtes Gemüse. Gut durchgekochtes Gemüse, entweder im Backofen oder in der Pfanne gedünstet oder im oder als Suppe, als Gemüsesuppe gekocht, ja, eine gute Möglichkeit. Also auch da geht es einfach darum zu experimentieren, zu schauen, was vertrage ich, was unterstützt mich, was geht nicht. Und letzter Aspekt zu dieser Frage, manche Menschen leiden darunter oder haben neben ihren vielen sehr nützlichen Mitbewohnern in ihrem Darm, also diesem wunderbaren Mikroorganismus, der in uns lebt und mit dem wir leben, einige etwas unangenehmere Wesen, ja, die sich da ausbreiten konnten, wie zum Beispiel Hefepilze, also Candida, ja. Also wenn die Mikrobiologie aus dem Gleichgewicht geraten ist, aus der Balance geraten ist, dann können sich Pilze oder andere Keime im Darm ausbreiten und die können sehr unangenehme Symptome verursachen, wie zum Beispiel auch Blähungen. Und es kann sein, dass die, wenn wir uns mit Obst und Gemüse anfangen zu ernähren, dass die reagieren, weil sie einfach nicht das bekommen, was sie eigentlich brauchen. Und das kann durchaus könnte ein Hinweis sein, sage ich mal sehr, also vorsichtig, ja, könnte ein Hinweis darauf sein, mal zu checken, wie ist so mein Darmmilieu, also ist das in Ordnung oder einfach durch die Art der Ernährung, durch die sehr saure Ernährung hier in unserer Kultur, ist bei vielen Menschen einfach das Darmmilieu aus dem Gleichgewicht geraten, das liegt da so eine Dysbiose vor und da kommt es häufiger vor, dass da Darmpilze sind oder Hefekulturen sich im Darm angesiedelt haben. Also das sind aber Dinge, die müsste man mit einem Therapeuten abklären. Ist ein bisschen schwer, das zu testen, weil die Stuhltests, die man da machen kann, die sind nicht unbedingt treffend. Also die können durchaus falsch negativ sein. Also wenn man da ein positives Ergebnis hat, ist klar, dann liegt auf jeden Fall ein Darmpilz vor. Aber wenn die negativ sind, also das heißt, wenn kein Ergebnis im Sinne von kein Pilz, das heißt nicht unbedingt, dass da tatsächlich auch keine Candidose vorliegt. Aber das ist ein größeres Thema, da müsste man sich vielleicht mal in einem anderen Call mit beschäftigen. Ja, wenn da noch Fragen sein sollten, bitte schreibt mir ruhig eine Mail. Also wir können da auch gerne mal telefonieren oder ich kann, wenn das keine allzu ausführlichen Fragen sind, auch per E-Mail antworten. Mündlich ist immer leichter, aber ja, das waren die Fragen, die mich bisher erreicht haben. Ach ja, ich möchte noch was zum Reis sagen, das hatte ich mir hier aufgeschrieben, also auf die Frage, was macht Reis? Also Reis hat einen relativ hohen glykämischen Index, beziehungsweise eine hohe glykämische Last. Jetzt vermute ich, dass nicht jedem dieser Begriff der glykämischen Last was sagt. Könnte interessant sein, da mal im Internet zu googeln. Ich sage das mal ganz kurz, was das ist. Die glykämische Last macht eine Aussage darüber, wie sehr der Blutzuckerspiegel und auch wie schnell der Blutzuckerspiegel steigt. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe da bei irgendeiner anderen Gelegenheit mal drüber gesprochen, wenn wir Zucker zu uns nehmen, Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann wird der Körper angeregt, Insulin auszuscheiden, um diese Kohlenhydrate, also nachdem die als Glucose ins Blut gelangt sind, alle Kohlenhydrate müssen umgebaut werden in Glucose. Die Glucose wird ins Blut abgegeben und im Blut ist das Insulin wichtig, damit der Zucker auch dahin kommt, wo er gebraucht wird, nämlich in die Zellen. Das Insulin sorgt dafür, dass die Zellen ihren Zucker bekommen. Und das ist aber meistens so, dass vor allem, wenn wir sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel Zucker essen, dass der Körper kein wirklich allzu ausgefeilter Biochemiker ist. Der schüttet meistens zu viel Insulin aus, sodass der Blutzuckerspiegel rapide sinkt. Also wir essen viel Zucker, viel Kohlenhydrate, der Blutzuckerspiegel steigt in die Höhe, schnell in die Höhe, Insulin sorgt dafür, dass es eingebaut wird und der Blutzuckerspiegel geht in den Keller. Und das hat zur Folge, dass wir wieder Hunger haben. Und was wir dann machen, ist in der Regel, wir nehmen wieder kurzkettige Kohlenhydrate zu uns, sprich Weißbrot, Schokolade, Zucker, andere Geschichten, die schnell, ja, dann gibt es so diesen Rat, isst Traubenzucker, dann geht es dir gleich besser. So diese Symptome von Unterzuckerung, Zittern, Unruhe, einfach Hungergefühl, ja. Aber dadurch lösen wir eine Kaskade aus, die sehr ungesund ist. die natürlich die Bauchspeicheldrüse in eine ständige, in ständige Bereitschaft bringt, ja, permanent zu produzieren. Und was auch passiert, der überflüssige Zucker, denn irgendwann haben die Zellen ja genug, ja, und die nehmen nicht mehr auf, als sie brauchen, der überflüssige Zucker wird als Fett abgespeichert. Ja, und ihr wisst ja, wenn einmal eine Fettzelle gebildet ist, die wird man nicht so schnell los. Und dadurch, ja, das, was dann passiert, wissen wir, wenn wir uns morgens auf die Waage stellen, das ist eine Folge davon. Und ja, auf die Frage, was macht Reis in meinem Körper? Reis hat einen hohen glykämischen Index, eine hohe glykämische Last. Das heißt, wenn wir Reis essen, dann bringen wir auf jeden Fall diese Kaskade von Blutzucker, Insulin in Gang. Ja, deshalb ist es auch da wichtig zu gucken, wenn wir Reis essen, den immer gut zu puffern mit Gemüse. Also es geht hier darum, eine kleine Portion Reis mit viel Gemüse und Salat zu essen. Ja, so, das zu diesem Thema noch. Ja, jetzt wollte ich ein paar Sätze zum Thema Unverträglichkeiten sagen. Also wer da jetzt noch Interesse hat, der kann da gerne weiter zuhören. Unverträglichkeiten gibt es ja viele. Also wenn wir einen Knollenblätterpilz im Wald finden und den essen, dann haben wir also eine eindeutige Nahrungsmittelunverträglichkeit darauf. Und das ist dann, naja, den essen wir nur einmal, ja, daraufhin sind wir das Thema Unverträglichkeiten los. Ja. Aber so dramatisch und so offensichtlich ist es nicht immer. Also Ernährung, das lässt sich so leicht dahinsagen, ist eine Basis für jede Gesundheit. Also jede Therapie braucht eigentlich eine gute Ernährung. Also jede Körpertherapie, jede Heilmethode, bis dahin jede Psychotherapie, ja, braucht also eine gute Ernährung als Grundlage, damit der Körper und damit die Seele heilen können. Aber manchmal ist es so, wir können uns noch so gut ernähren, ja, biologische Lebensmittel einkaufen, wirklich achtsam essen, gucken, dass wir im Säure-Basen-Haushalt sind, dass wir gute Dinge essen. Und trotzdem kann es vorkommen, dass wir gerade auf diese Lebensmittel, die wir essen, auch wenn wir sie teuer im Bioladen einkaufen, reagieren mit Unverträglichkeiten. Da gibt es eine Menge an unterschiedlicher Unverträglichkeiten, mit denen wir auf Nahrung reagieren können. Eine Form ist eine Immunreaktion auf Nahrungsmittel. Also das gibt es tatsächlich, dass der Körper auf bestimmte Nahrungsmittel so reagiert, als wären diese unverdauten Nahrungsmittel Krankheitskeime. Ja, normalerweise reagiert das Immunsystem auf Fremdkörper, die in unseren Organismus eindringen, mit einer bestimmten Abwehrreaktion. Ja, das ist ein sehr ausgefeiltes System, sehr, sehr faszinierender, komplexer Prozess, der da abläuft, sehr klug, sehr intelligent. Aber manchmal kommt es vor, dass unser Organismus auf Nahrung so reagiert. Und das kann sehr unangenehme Folgen für uns haben. Aber wie kommt es jetzt dazu? Wie kommt es dazu, dass der Körper mit Immunreaktion, mit Abwehr auf Nahrung reagiert? Der Hintergrund ist ein Symptom, das inzwischen einen Begriff bekommen hat, und zwar nennen wir das Leaky Gut Syndrom. Also Leaky, ja, Leaky heißt also durchlässig. Gut ist der Darm, ja, also durchlässiges Darmsyndrom könnte man auf Deutsch auch sagen. Oder man könnte auch sagen, die Darmwand ist permeabel, ist durchlässig geworden. Die eigentliche Funktion der Darmwand ist ja, dass sie diesen relativ aggressiven Nahrungsbrei, der im Darm da ist, ja, dass dieser geschützt ist vom übrigen Gewebe des Körpers. Das ist eigentlich die Aufgabe der Darmwand. Ja? Jemand also hat mal gesagt, wenn man das Lumen, also das, was im Darm ist, den Darminhalt in ein Stahlrohr geben würde, wäre dieses Stahlrohr in kürzester Zeit korrodiert und es würde löchrig. Also der Darm ist dazu da, das Körpergewebe vom Darminhalt zu trennen, zu schützen, da eine ganz klare Barriere einzubauen. Und der ist so organisiert, dass er sich auch nicht selber verdaut, sondern dass er permanent Zellen nachschiebt, permanent sich regeneriert, sodass diese Barriere eigentlich eigentlich dauerhaft standhaft ist, also dass die hält. Nun kommt es aber durch bestimmte Umstände und dazu, dass diese Darmwand durchlässig wird. Ein Umstand ist einfach zu saure Ernährung. Wenn der Darminhalt zu sauer wird, dann werden bestimmte Zellen, Epithelzellen, umgebaut zu sogenannten Becherzellen, die Schleim produzieren. Und diesen Schleim geben diese Becherzellen explosionsartig ab. Dadurch schützen sie die Mikrobiologie. Also sie puffern quasi die Säure ab, sodass die Mikroorganismen im Darm geschützt sind. Aber was passiert ist, dass dort, wo diese Becherzellen platzen, es zu Mikroläsionen kommt. Also mikroskopisch kleine Öffnungen im Darm, die sich auch entzünden können. Und wenn das chronisch wird, wenn das größer wird, und größer ist hier immer noch mikroskopisch, also das ist nichts, was man jetzt mit einer Endoskopie sehen könnte, das sieht man unter Mikroskop, wenn man sich das Gewebe anschaut. Aber was da passiert, ist, dass durch diese feinen Läsionen unverdaute Nahrungspartikel die Darmwand, in der Regel die Dünndarmwand, passieren und dann mit Zellen des Immunsystems in Kontakt kommen. 80% des Immunsystems, des Abwehrsystems des Körpers sind nämlich dem Verdauungstrakt sehr nahe beigelagert. Also vom Mund bis zum Ausgang, bis zum Darmausgang ist der gesamte Verdauungstrakt mit immunkompetenten Zellen und Organen, also belegt, ja, die sehr darauf wachen und achten, dass da nichts reinkommt, was da nicht reingehört. Und wenn solche unverdauten Nahrungspartikel die Darmwand passieren, reagiert das Immunsystem sofort und reagiert mit Abwehr. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn wir zum Beispiel eine Reaktion auf Tomaten haben. Jemand hat eine Reaktion auf Tomaten und isst sehr gerne Tomaten im Salat, Tomatensoße. In vielen Nahrungsmitteln sind Tomaten verarbeitet, also permanent. Und so ist das Immunsystem eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, die Nahrungsmittelpartikel von Tomaten abzuwehren. Ja, also immunologische Energie wird gebunden, ja, wird permanent damit beschäftigt, in Abwehr zu sein. Und das vielleicht nicht nur auf Tomaten, sondern vielleicht auch auf Brokkoli oder auf Weizen oder auf Milchprodukte oder vielleicht auch noch ein Fleisch. Ja. Und da kann man sich vorstellen, dass das den Körper belastet. Das ist eine große Belastung für den Körper, permanent in Abwehrbereitschaft zu sein. Und die Folgen davon können durchaus sich in körperlichen Symptomen sichtbar machen. Also es kann tatsächlich zu ganz undifferenzierten körperlichen Symptomen kommen. Die sind jetzt nicht unbedingt von der spezifischen Unverträglichkeit her, von der bestimmten Immunreaktion auf ein Nahrungsmittel abzuleiten. Man kann jetzt nicht sagen, jemand, der eine Unverträglichkeit auf Tomaten hat, wird auf jeden Fall einen Hautausschlag kriegen. Das geht nicht. Aber man kann durchaus, und das haben wir, ich habe ja eine ganze Weile in einem Institut gearbeitet, wo wir Ernährungspläne auf Grundlage von Nahrungsmittelunverträglichkeitstests ausgearbeitet haben. Man kann feststellen, gerade dann über die Karenz, also darüber, dass bestimmte Lebensmittel nicht gegessen werden, dass Symptome nicht mehr auftauchen. Also Symptome können sein alle möglichen Herz-Kreislauf-Geschichten, Hautgeschichten, Autoimmunerkrankungen, Entzündungen im Körper, Magen-Darm-Geschichten natürlich. Also es heißt auch nicht unbedingt, dass man das auf die Nahrungsmittel, oder ich sag mal so, es ist eher schwierig, bestimmte Symptome auf Nahrungsmittel zurückzuführen, weil Reaktionen auf diese Form von Immunreaktion, die können bis zu 72 Stunden nach dem Verzehr von einem Lebensmittel auftreten. Das unterscheidet nun auch diese Form der Immunreaktion von den klassischen Nahrungsmittelallergien. Denn da ist es so, wenn wir zum Beispiel klassisch eine Haselnuss essen, ja, reagieren wir sofort, und wenn da eine wirklich deutliche Nahrungsmittelallergie vorliegt, kann das wirklich lebensbedrohlich, dramatisch sein. Also der Hals schwillt zu, wir kriegen keine Luft, der Notarzt muss kommen, ja, wir kriegen Adrenalin gespritzt oder was auch immer und werden tunlichst vermeiden, alle Lebensmittel zu essen, wo irgendwie Nüsse drin verarbeitet werden. Also eine Nahrungsmittelallergie kennt man und die braucht in der Regel nicht ausgetestet werden. Immunreaktionen auf Nahrungsmittel, also man müsste genauer sagen IgG-Reaktionen, also Immunglobulin G, ja, das ist die Reaktionsform auf Nahrungsmittel, die ist schwieriger zu erkennen, kann allerdings auch getestet werden. Also es gibt IgG-Tests, mit denen man sehr genau, sehr spezifisch solche Unverträglichkeiten austesten kann. Wer da Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden. Ja, da gibt es also sehr interessante Verfahren. Wobei natürlich dieser Test dann auch wiederum nur eine bestimmte Information gibt, die eigentliche